Willkommen bei Frickradio am Mikrofon, begrüßt Sie Christoph Dernbacher. Wir machen heute die Fortsetzung unserer Reihe über Nachwuchsjournalisten. Bei uns zu Gast heute Katharina Müllebner, eines der jüngsten Redaktionsmitglieder. Zunächst einmal, in welcher Erinnerung haben Sie denn die eigene Kindergarten- und Schulzeit?
Also ich war sowohl Kindergarten als auch Schule integriert. Ich war beim ersten Integrationskindergartengruppe in der Endergasse. Und ja, Erinnerungen. Ich habe mich in der Schule und auch im Kindergarten nie als Außenseiter gefühlt. Also ich war immer irgendwie dabei. Was nicht heißt, dass es nie Reibungen gab oder so, aber das ist ja durchaus normal. Aber ich habe mich nie als Außenseiter gefühlt.
Aber es gab, wenn ich da ein Zitat aus einer Sendung zum Thema Studieren mit Behinderung richtig im Kopf habe, durchaus auch Lehrer, die Ihnen, sage ich mal, nicht die Fähigkeiten zugetraut haben, über die Sie verfügen.
Ja, Sie erinnern richtig, in der Volksschule gab es da eine Erfahrung, dass eine Lehrerin gesagt hat, ich möchte bei Mathematik würde der ASO-Lehrplan genügen, weil alles andere würde mich überfordern und da weiß man eh nicht, was in Zukunft daraus wird. Also reicht das schon? Also wurde ich in den ersten 2 Jahren oder was, nur ein Jahr nach ASO-Lehrplan unterrichtet und das hat mich schon, dadurch, dass es ganz wenig Mathematik war, eigentlich konnte ich schon Wörter schreiben, musste, aber in einem Zierheft zu Kringel machen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so, dass das O nicht die Zeile berührt und so, obwohl ich eigentlich schon Wörter schreiben konnte. Ich weiß auch nicht, was der Sinn dahinter war, ich verstehe es bis heute nicht. Geblieben ist mir davon ein gewisser, eine Phobie wäre zu hart, aber so ein Respekt vor Zahlen, weil mir über 2 Jahre eingeredet wurde, Mathematik wäre nicht meins. Erst in der Mittelschule hatte ich dann sehr engagierte Lehrer, die es dann mit mir sehr viel nachgearbeitet haben in Mathematik und ich habe ganz normal maturiert. In Mathematik zwar nur eine 4, meine einzige 4 neben besseren Noten, aber immerhin, es ist ja nichts Ungewöhnliches, viele haben Probleme mit Mathematik, das liegt ja nicht, also unterstelle ich jetzt mal, ich weiß nicht, ja.
Sie meinen, es ist nicht behinderungsspezifisch?
Ja, nicht behinderungsspezifisch. Wenn ich mich so umhöre in meinem Freundeskreis, Mathematik ist eher nicht so das Lieblingsfach oder so. Aber dieses nie ausgeschlossen fühlen, das war mehr bezogen auf die Klassengemeinschaft. Also ich kann mich erinnern, auch wenn es jetzt schon sehr lang her ist, ich hatte immer Besuch von Freunden oder wurde auch mitgenommen am Nachmittag von Freunden. Es gab da selten Reibungen. An eine Art schizophrene Situation kann ich mich erinnern, und zwar das, wo wir älter waren und mit der Mittelschule in Schullandwoche gefahren sind, dass es da wahnsinnige Probleme gab, wer nimmt mich ins Zimmer. Das waren 2-3-stündige Diskussionen, wer mich ins Zimmer nimmt. Woran das genau liegt, ich habe 2 Interpretationen, eine, dass man vielleicht Jungsbesuch haben wollte und dass man gefürchtet hat, die Zimmer sind stärker kontrolliert. Aber ich fürchte fast, es war nicht nur das, weil es war stellenweise wirklich so, dass die, die mich dann gekriegt haben, geweint haben. Da kann ich mich noch ganz, ganz massiv daran erinnern, dass dann richtig jemand begonnen hat zu weinen. Ich habe gedacht, geht's noch? Ich wusste gar nicht, wie man damit umgehen kann. Weil es waren eigentlich Leute, die übers Jahr ganz gut mit mir zurechtkamen, nur mit der Schullandwoche und mit dem Zusammenschlafen kam dann der Zusammenbruch irgendwie. Und das empfand ich als schizophren, weil es waren Leute, die mit mir eigentlich gut klargekommen sind, das Jahr über und dann in der Schullandwoche plötzlich, wie als hätte man eine Seuche. Das werde ich nie vergessen, weil ich eben dieses Wechseln der Gefühle überhaupt nicht verstanden habe, weil ich auch nicht erklären konnte, woran das liegt und wie das gerechtfertigt sein kann.
Ich höre die Aufregung förmlich in Ihrer Stimme.
Ja, das sind eher nicht so gute Erlebnisse gewesen, aber sonst kann ich mich eigentlich nicht über die Schulzeit beschweren. Ich war auch im Gymnasium vor allem, ich Teil einer Clique, kann man so sagen, und hatte auch meinen ersten Freund und da war ich ja auch voll dabei. Also ich kam jetzt nicht mit jedem gut aus, aber wer tut das schon? Aber ich war eben Teil einer Clique und immer, es ist und war also richtig mittendrin.
Wie wichtig ist die, man nennt es oft soziale Integration für die persönliche Entwicklung?
Die ist enorm wichtig. Die ist sehr wichtig, finde ich, weil man lernt so viel in Kontakt mit anderen Menschen und das Angenommenwerden von Menschen über die Familie hinaus ist zentral. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es muss eine ehrliche soziale Integration sein. Das klingt jetzt komisch, aber was ich damit meine, werde ich jetzt kurz erläutern. Man kann soziale Integration nicht erzwingen. Man kann nicht jemanden wo einsetzen und dann erwarten, er ist jetzt sozial integriert und es kommt alles ganz alleine. Sondern die anderen Menschen und auch man selber muss lernen, sich gegenseitig anzunehmen und es muss ehrlich sein. Also ich habe nichts davon, wenn ein Mensch zum Beispiel mich einlädt, weil er jetzt denkt, ich bin behindert und ich tue ihm irgendwie leid. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, mir fällt jetzt nichts anderes ein. Ich will, dass der mich ehrlich zu schätzen weiß und mich einlädt, weil ich bin und nicht, weil ich ihm leid tue. Und das ist mir lieber. Ich habe wenig Freunde und die mögen mich wirklich, als ich habe mehrere Freunde, wo von denen die Hälfte davon nur Mitleid mit mir hat.
Also auch sozusagen, dass, wenn man so will, gemocht werden um einer selbst willen.
Ja, weil es hat keinen Sinn, wenn Mütter von Kindern zum Beispiel sagen, nimm sie doch, die ist doch eh so ausgeschlossen. Das ist mir noch nie passiert, aber ich habe sowas schon gehört. Oder mir ist das schon mal passiert, dass mir Mutter von jemand, der mit einer Geistesbehinderung gesagt hat, komm doch mal zu dem auf die Party und der braucht das. Und ich habe gesagt, ich komme, weil ich den mag und nicht, weil sie mir das sagen. Und das ist genau der Unterschied, was ich meine. Also soziale Integration kann und soll auch nicht erzwungen werden, weil ich habe nichts von erzwungener sozialer Integration. Wenn Menschen sich mit mir abgeben wollen, dann muss ich das von den Menschen aus ergeben und nicht durch irgendwelche erzwungenen Situationen entstehen.
Haben Sie sich in der Schule, mit kleineren Ausnahmen, die wir gerade besprochen haben, doch recht angenommen gefühlt? Wie war das dann später auf der Uni?
Auf der Uni ist es schwierig, weil die sozialen Netzwerke nicht so eng sind. Man sitzt zu über 100 sicher in einer Vorlesung und da ist es schwierig, wirklich so Netzwerke zu finden. Aber was ich in der Uni bekommen habe, ist sozusagen erstmalig wirklich dichten Kontakt mit anderen Menschen mit Behinderung. Weil durch die Uni habe ich meine heute beste Freundin, die Frau Elisabeth Markt-Lehner, kennengelernt. Und dadurch kam ich sozusagen in die Szene der Rollstuhlfahrer hinein. Und vorher war es so, ich hatte zwar auch in der Integrationsklasse Kontakt mit anderen Menschen mit Behinderung, aber ich war der einzige Rollstuhlfahrer. Und so richtig andere Rollstuhlfahrer, das gab es erst dann. Und das ist großartig. Dafür, wenn man zum ersten Mal Leute trifft, die einen ähnlichen Kult, ich nenne das kulturellen Hintergrund jetzt, es gefällt mir besser, weil sie einen ähnlichen kulturellen Hintergrund haben wie man selber. Also die wissen, wie sich Realität formt, wenn man behindert ist. Also es ist zwar auch nicht bei allen gleich, natürlich jeder ist anders.
Ist es deshalb leichter, weil man vor ähnlichen Problemen steht, oder ist es schlicht und ergreifend einfacher, weil man gewisse Dinge als gegeben annehmen darf und sie nicht mehr erklären muss?
Beides, würde ich sagen, eine Mischung aus beidem. Wobei ich sagen muss, ja, man muss nicht. Es ist einfach schön, weil vorher kannte ich das nicht. Wenn ich mit Leuten über meine Behinderung geredet habe, die nicht behindert sind, die können sich dann nicht so hineinversetzen in manche Dinge, wie wenn ich mit Leuten rede, die etwas Ähnliches erleben. Das ist zwar auch schön, das andere ist auch schön, aber das hatte ich halt jetzt zum ersten Mal, dass du halt das erste Mal ja dieses MeToo-Gefühl hast. Ja, habe ich auch erlebt und so und klar und da fühlt man sich noch ein anderes Gefühl der Zugehörigkeit. Ich will jetzt nicht sagen ein stärkeres, aber ein anderes.
Der Psychologe Georg Fraberger hat ein Buch geschrieben und sich auf die Suche nach der Seele begeben. Er wurde ohne Hände und Füße geboren, hat aber gemeint, Behinderung sei nicht sein Lebensthema. Ist das eine Haltung, die Sie ebenfalls unterschreiben würden, oder ist das schon ein Thema, das Sie immer wieder beschäftigt und begleitet in Ihrer persönlichen Lebenswelt einerseits, aber auch in ihrer beruflichen Laufbahn, weil sie haben ja Bildungswissenschaften studiert.
Ich würde das so sagen, die Behinderung hat mich mitgeformt und nicht schlecht mitgeformt, weil durch die Behinderung musste ich mich sehr früh Herausforderungen stellen, die andere vielleicht nicht haben. Und dadurch, dass man schon früh lernt, mit Rückschlägen zum Beispiel umzugehen, wird man auch stärker. Also ich nehme mich sogar als stärker und leistungsfähiger in manchen Punkten wahr wie andere. Also jetzt den anderen kein Negativzeugnis ausstellen, aber ich nehme das auch als Vorteil an. Aber es kommt darauf an, also immer nehme ich die Behinderung nicht wahr. Meistens nehme ich die Behinderung nur als behindernd wahr, wenn ich vor einem Problem stehe, wenn zum Beispiel ich vor einem Treppenhaus stehe und der Lift funktioniert nicht. Sonst sage ich, dass durch meine Behinderung habe ich diese große Klappe, die mir sehr viel bringt, weil ich immer reden musste, weil es nichts anderes gab als reden. Es gab so ein Schlüsselerlebnis, das mir meine Mutter erzählt hat. Da war ich, muss ich ganz klein gewesen sein, aber das spricht irgendwie für meine Persönlichkeit, da war ich bei, was weiß ich, ich weiß nicht, ob ein Neurologe oder ein Orthopäde, und er hat immer gesagt, hol das und das. Und irgendwann sagte ich, dann hol's doch selbst. Und das war jetzt natürlich im therapeutischen Kontext nicht sehr hilfreich, aber dann war er mal weg. Und das ist die große Klappe, hilft einem schon viel. Weil es die Leute aufmacht, weil sie dann die Behinderung in den Hintergrund tritt, wenn sie mich reden hören.
Also auch sozusagen als, wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad eine Kompensation der körperlichen Fähigkeiten, über die man ja vielleicht nicht in diesem Maße verfügt, kann man das so überspitzt formulieren?
Ja, und das kann aber nicht nur positive Konsequenzen haben. Ich hatte schon eine Phase in meiner Jugend, wo ich überhaupt nicht mit meinem Körper klarkam und wo ich total auf die geistige Leistung fixiert war, wo ich das Gefühl hatte, ich muss da immer und immer besser sein, weil ich das andere noch nicht so weit war, weil ich das andere ein Stück weit verdrängt habe. Da habe ich mich wirklich manchmal ein bisschen gesplittet gefühlt. Und dann habe ich jetzt, wo ich dann reifer wurde, habe ich gesehen, so funktioniert das nicht. Du musst lernen, dass du kannst das andere nicht völlig überspielen, und das andere ist auch wichtig. Du musst dich auch um deinen Körper kümmern. Auch wenn der sehr oft wehtut, auch wenn der sehr oft nicht das macht, was du willst, weil ich bin nämlich ein großer Perfektionist und natürlich fällt man dann leicht in die Schiene, ich pushe das, was ich gut kann, und das andere versuche ich damit zu überdecken. Und ich bin erst jetzt dabei zu lernen, dass es so nicht funktionieren kann. Weil du musst dich ganz annehmen oder gar nicht, sonst geht es nicht.
Ganz oder gar nicht?
Ja.
Ist ein schönes Stichwort. Ich würde jetzt gerne mal kurz Musik machen, bevor wir dann auf Ihre Praktika zu sprechen kommen, die Sie unter anderem in politische Gefilde geführt haben. Willkommen zurück zu einer Frick-Radio-Sendung hier aus dem ORF-Radio-Café. Bei uns zu Gast heute Katharina Mühlebner. Sie hat das Studium der Bildungswissenschaften abgeschlossen und hat während ihres Studiums mehrere Praktika absolviert. Unter anderem waren sie als Praktikantin Franz Josef Hoennig zugeteilt im Nationalrat. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie während diesen Monaten, die Sie im Parlamentsalltag verbracht haben, gemacht?
Also es war eines der ersten Praktika, wo ich mich so richtig gefordert fühlte, also wo mein Tätigkeitsfeld richtig vielfältig war. Weil in den ersten Praktika, die ich gemacht habe, hatte ich das Gefühl, dass es nur, sie waren auch schön, aber dass es nur Handreichungen waren und dass es relativ eintönig war. Da war ich richtig gefordert und vor allem hatte ich auch mit großem Stolz erfüllt, weil ein Praktikum im Parlament, das hat ja nicht jeder. Und es war schon mal morgens ein ganz anderes Gefühl, wenn man statt Alltagskleidung, ich habe dann immer angehabt, so einen Hosenanzug, sagt man nicht, Gott, wie sagt man den jetzt? Ja, eine elegante Kleidung, sagen wir. Ja, und das war einfach schon allein, wie man dorthin geht und dass man dann einen Ausweis kriegt. Das wirkt jetzt alles sehr kindlich, aber es ist halt das, worauf der Mensch so anspringt. Ja. Es war auch toll, weil ich wurde viel mitgenommen. Ich durfte mir Ausschussvorbesprechungen ansehen, die nicht die Ausschusssitzung selber, sondern Ausschussvorbesprechungen. Und das war schon faszinierend, das zu sehen, wie man dann so untereinander spricht. Ich war ganz fertig, weil die sich untereinander duzen und sagen, hallo du, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe glaubt, alle sitzt sich und so. Man geht ja damit, na, das war nicht so. Dann war es vom Aufgabenbereich her sehr vielfältig. Ich habe Texte Korrektur gelesen, ich habe Pressemitteilungen geschrieben, ich habe eine Homepage mitgestaltet, Parlamentsinformationen leicht lesen für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Kinder. Das war auch toll. Also ich habe zum Beispiel ein Quiz entworfen für Kinder und Menschen mit Lernschwierigkeiten mit Fragen zum Parlament. Das war eigentlich meine Hauptaufgabe bei der Homepage oder auch Inhalte Korrektur gelesen, ob die wirklich leicht zum Lesen sind oder ob man da noch ein bisschen was arbeiten kann. Das hat sehr großen Spaß gemacht, aber auch bei verschiedenen Terminen dabei zu sein, wie bei der Caritas war ich bei der Diskussion zum Thema pränatale Untersuchungen.
Ist es so, dass die Arbeit im Parlament Sie deshalb auch angesprochen hat, weil es sehr viel mit Sprache zu tun hatte, oder ist das ein Aspekt, der eher untergeordnete Rolle spielt?
Definitiv. Also Sachen, die mit Sprache zu tun haben, sind für mich, der ich ein absoluter Fan der Sprache bin, absolut ideal. Also Sachen mit Schreiben oder Lesen oder Inhalte anschauen, das liegt mir sehr. Aber auch der kommunikative Aspekt darf nicht fehlen. Also nur im Kammerl sitzen und irgendwas Korrektur lesen ist es dann auch nicht, sondern es muss ein bisschen kommunikativ sein auch. Kreativ und kommunikativ sind immer so das, was ich sehr gerne auch in Bewerbungen schreibe, dass das so meine Steckenpferde quasi sind, auf denen ich gerne weiter ins Berufsleben reiten möchte, so quasi.
Zu den Steckenpferden, auf denen Sie reiten, beruflich gesehen, kommen wir gleich noch. Ich würde nur gerne ein bisschen beim Schreiben noch verweilen und Sie fragen, was denn Sie daran so fasziniert? Weil eines der ersten Dinge, die Sie sozusagen tun wollten, ist eigene Texte verfassen, habe ich gelesen.
Das ist eigentlich schon seit ich weiß nicht mehr genau, wann es angefangen hat, aber der erste Aufsatz, der so richtig herausragend soll jetzt kein Selbstlob sein, aber der mich so richtig ein bisschen gesagt hat, da könnte man mehr draus machen, das weiß ich noch, war in der Volksschule eine Beschreibung von einem Gesicht. Es sollte ganz einfach sein, aber dann hat es mich irgendwie, das Gesicht hatte eine Narbe und das hat mich dann irgendwie so angespornt, dass es dann ganz lang wurde und viel mehr wurde als ursprünglich vorgesehen. Und das kam auch dann sehr gut an und seitdem hat es mich quasi gepackt und nicht mehr mit Pausen, nicht mehr losgelassen. Ich habe dann auch in der Mittelschule sehr viel eher kreative Sachen geschrieben. Zuerst war ich total auf der Gedicht- und Romantikwelle, wenn man so will. Dann ein bisschen auf der Kurzgeschichtenwelle, auf der Krimiwelle. Also ich habe, ja.
Auf der Krimiwelle?
Ja, mein erster Krimi sozusagen war das Wildschwein lacht zuletzt. Das klingt witzig, aber das war so auch so ein Aufsatz mit 10 über einen Mörder, das klingt verrückt, aber der Gewehre und Schusswaffen und Sprengstoff in Köpfen von ausgestopften Tieren versteckt.
Aha.
Ja, und deswegen, weil es ein Wildschwein war, das Wildschwein lacht zuletzt.
Interessant, was Ihnen im Laufe Ihrer Mittelschulkarriere so alles einfiel. Kommen wir von den Wildschweinen zu etwas anderen Gefilden. Wie schaut es denn jetzt jobmäßig bei Ihnen aus? Werden Sie sich als Autorin noch bewerben oder tendieren Sie eher in Richtung Wissenschaft?
Also wenn, dann eher doch in den Autorenbereich. Ich habe schon probiert, bei Zeitungen zum Beispiel auch ein Praktikum zu kriegen. Ja, ich habe mir auch neulich, habe ich mir angesehen, die Redaktion der Presse, habe ihnen auch dann kackdreist, wie ich war, einen Testartikel geschickt, aber der hat ihnen nicht ins Konzept gepasst, den wollten sie zuerst nicht, aber weiter versuchen. Ja, aber auch was mich, das zweite Feld, was mich irgendwie anspricht, ist so Peer-Counseling-Bereich für andere behinderte Menschen, zum Beispiel bei der WAC. Weil selbstbestimmt Leben ist etwas sehr, sehr Zentrales, sehr, sehr Wichtiges, etwas, worauf jeder, egal wie er ist und egal was er ist, ein Anrecht hat. Und da die Weichen zu stellen, zum Beispiel mit Vermittlung von persönlicher Assistenz, das ist schon auch etwas Großartiges, etwas, wofür es sich lohnt, zu arbeiten. Ja, aber jetzt eben auch durch die Arbeit bei Ihnen in Frickradio gibt es mir Gelegenheit, wieder genau diese meine leidenschaftlichen Steckenpferde gut zu nutzen.
Ich würde noch ein bisschen zurückkommen auf die Dreistigkeit gerne. Ist das etwas, das Sie begleitet hat, dass Sie sich Dinge einfach zu machen getrauen, egal ob jetzt das dabei rauskommt, was Sie sich wünschen oder auch nicht?
Ich habe mich entwickelt. Ich war am Anfang meines Lebens irrsinnig schüchtern und habe geglaubt, ich muss absolut jedem gefallen und ja nichts Falsches sagen. Und das glaubt man jetzt gar nicht, wenn man mich jetzt sieht, wie ich früher war. Und eigentlich habe ich in den letzten 3 Jahren erst die Kurve gekriegt. Ich will nicht die anderen Lebensphasen als negativ bezeichnen, weil auch das, ruhig zu sein und mal die mit der Wirkung auf andere zu spielen, hat durchaus seine Vorteile, wenn man es dann wieder ablegt. Aber ja, und das habe ich eigentlich erst in den letzten 3 Lebensjahren bekommen, vor allem in den letzten 2. Da bin ich nämlich, hat nämlich mein Leben mit persönlicher Assistenz begonnen. Ich habe vorher zu Hause gewohnt und war ziemlich verwöhnt von zu Hause aus. Alles wurde mir gemacht, alles wurde mir, ja, und durch das Leben mit persönlicher Assistenz, wirklich auch im Alltag, hat sich auch mein Selbstbewusstsein noch einen riesengroßen Schub gemacht. Und wahrscheinlich auch durch das Gefühl, jetzt das Studium, eine wichtige Lebensphase abgeschlossen zu haben. Also ich habe mich in den letzten 3 Jahren verändert. Das kann man, wenn man mich früher kennt, fast nicht glauben. Oder ich denke mir oft, ja, da hat sich schon ganz schön was getan. Zum Beispiel so ein Interview, wie ich jetzt führe, wäre ganz früh in der Pubertät, hätte noch nicht so geklappt, obwohl ich verbal sehr gut war, aber eben schriftlich. Mündlich hat mir doch noch ziemliche Angst gemacht. Und ja, und jetzt habe ich quasi so eine richtige Veränderung gemacht. Ich bin so über die Jahre hinweg geblüht und habe das, was mich ausmacht, mehr entdeckt und mich mehr getraut, es einzusetzen vor allem. Ich bin weggegangen, was ich ganz wichtig finde von dem Ding, ich muss jetzt jedem gefallen, sondern ich muss vorheitlich mal nur mir gefallen. Natürlich muss ich auch ein paar anderen gefallen, es geht nicht, dass man sich... Aber ich muss mir gefallen vor allen Dingen und ich muss mit anderen auskommen. Und das ist was anderes als anderen gefallen.
Mir fällt da nur Johann Wolfgang von Goethe ein. Ich glaube, er war es, der geschrieben hat, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Etwas, das ich Sie gern zum Abschluss noch fragen würde, ist, wenn ich Sie in 5 Jahren wieder einladen würde, was müsste erreicht sein oder was müssten Sie erreicht haben, damit Sie sagen, Sie sind mit der Bilanz zufrieden?
mit der Bilanz zufrieden. Es müsste, die Persönlichkeitsentwicklung müsste so weitergehen wie bisher. Ein ganz wichtiges Ziel ist auch, noch unabhängiger zu werden von meinen Eltern. Jetzt sind sie noch immer so im Hintergrund. Aber ich möchte, dass ich irgendwann so weit bin, dass sie nicht mehr im Hintergrund sein müssen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsziel. Und natürlich eine bezahlte Arbeit wäre auch ganz schön. Aber wenn es sich nicht einstellen sollte, ist es mir nur wichtig, regelmäßig was zu tun zu haben, um das Gefühl zu haben, denn sinnvoll den Alltag zu verbringen und nicht zu Hause rumzugammeln. Ein bezahlter Job wäre zwar so mein Traum, aber ganz wichtig ist auch mal zu erreichen, ein Job ist mehr als nur der schnöde Mammon, sage ich. Ein Job ist primär mal eine tägliche Aufgabe, die den Tag strukturiert, die ich gerne tue und wo ich morgens das Gefühl habe, ich stehe auf, weil ich etwas zu tun habe, was mir etwas bringt, wo ich der sein kann, der ich bin und was auch anderen etwas bringt, wenn es ganz gut läuft.
Die Unabhängigkeit von den Eltern, war das eher emotional gemeint oder faktisch im Sinne von Unterstützung gebend?
Beides. Beide Ebenen hängen sehr eng miteinander zusammen, kann man fast nicht trennen im Falle der Eltern. Ich betrachte mich jetzt als gewachsen in meiner Selbstständigkeit, auch wenn ich die Selbstständigkeit sehr gerne als unterstützte Selbstständigkeit bezeichne, weil durch die Assistenten erfahre ich Unterstützung, aber es ist eben die Unterstützung, die ich selbst so einteile. Wie ich gerne den Satz sage, wenn man mich zur Assistenz fragt, ich bin jetzt selbst der Baumeister meines eigenen Lebens. Früher war es so, dass ich quasi nach Hause kam, der Kühlschrank war voll, das Zimmer war geputzt. Jetzt muss ich selber schauen, dass ich sage, Assistentin, gehen wir jetzt, müssen wieder einkaufen, müssen schauen, dass es nicht abbrennt. Jetzt ist man selber sozusagen der Baumeister des eigenen Lebensplans. Und das ist ganz wichtig. Und das sollte auch jeder Mensch so weit kommen, dass er das Gefühl hat zu sagen, ich bin der Baumeister meines eigenen Lebens.
Ein großes Ziel, ein großes Wort am Schluss der Sendung. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Weiterbauen und viel Glück bei der Suche nach einem adäquaten Arbeitsplatz.
Dankeschön.